Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hallihallo und Hallöchen an alle, die uns mal wieder hören.
Hallo. Genau,
wir nehmen heute wieder eine Folge auf in Kooperation mit Thieme, die dann im Hilft 7.8.2021 erscheinen wird. Und zwar zum Thema Händigkeit und haben uns dafür jemand Tolles eingeladen, und zwar Professor Dr. Elke Kraus. Und stell dich doch einmal bitte für unsere ZuhörerInnen vor.
Ja, hallo in die Runde. Wie schon gesagt, mein Name ist Elke Kraus. Ich bin von Beruf aus Ergotherapeutin, und zwar bin ich ein Zwei-Länder-Kind, bin in Deutschland geboren, aber in Südafrika aufgewachsen, habe dort auch Ergotherapie studiert und bin ehrlich gesagt seit 1988 in der Ergotherapie unterwegs. Das war war damals in der Pädiatrie in einer Schule für zerebralbehinderte Kinder. Und dann sind wir, mein Mann und ich, nach Australien und waren da 6 Jahre, und da konnte ich in verschiedenen pädiatrischen Bereichen herumschnüffeln und habe da ganz viel gelernt. Und da habe ich auch angefangen, erstmal mein Master und später wurde das dann das PhD-Thema zur Händigkeit. Habe dort an der La Trobe University mein Doktor gemacht. Und war im Jahre 2000 auch erstmalig als Ergotherapeutin in Deutschland tätig, und zwar in München damals, war da auch Dozentin an der Berufsfachschule. Danach sind wir wieder nach Südafrika, und da habe ich meine Doktorarbeit dann in 2003 fertig geschrieben, und seit 2005 bin ich an der Alice-Solomon-Hochschule, genau, wie wieder gehopst, und da sind wir tatsächlich seit 2005 an der Alice-Solomon-Hochschule Professorin für Ergotherapie und hauptsächlich beschäftigt mit Studiengängen auf- und Umbauen. Ich genieße die Lehre und die Forschung sehr, aber ich war sehr leidenschaftliche Praktikerin, und das Thema Händigkeit, das ist wirklich seit meiner Dissertation oder seitdem das fertig ist, hat es mich begleitet, weil es immer Interesse gab im Kollegenkreis, und so habe ich eigentlich fast jedes Jahr Fortbildungen dazu gemacht. Und dadurch hat sich auch das Instrument, was ich ja entwickelt habe in meiner Doktorarbeit, auch über die Jahre, ja, seit 1996, als es anfing, hat sich das weiterentwickelt und ist heute eben das Händigkeitsprofil. Genau, und ich gebe auch Kurse dazu und bleibe so auch also in Kontakt mit der Praxis, mit Praktikerinnen, erfahrenen Therapeutinnen, und das ist auch sehr, sehr wertvoll für mich. Ja, reicht das?
Auf alle Fälle, ja. Also ja. Beeindruckender Werdegang.
Ja, wirklich, ehrlich.
Genau, also es freut mich wirklich, dass du heute bei uns bist und wirklich, dass wir über Händigkeit sprechen können, weil ich glaube, das ist ein Thema, was uns allen beschäftigt, auch mich persönlich. Ich war auch mal Linkshänder als Kind und wurde dann auf rechts umgepolt. Und deswegen ist ein spannendes Thema. Und ich würde auch gleich einsteigen wollen, Elke. Denn, wie gesagt, es sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, dass es eben Rechts- und Linkshänder gibt. Jetzt bist du ja sozusagen in dem Thema drin. Wie sieht es denn derzeit so in der Praxis aus? Erlebst du das noch, oder gibt es noch diese Eltern, die sich damit wirklich schwer tun, wenn ihr Kind vorwiegend und von sich aus auch mit der linken Hand agiert?
Ja, also es gibt tatsächlich alles Mögliche. Es gibt tatsächlich auch diese Eltern, und das ist eben etwas, was in der Allgemeinheit noch so kursiert. Man hat irgendwie, wenn man nicht viel über das Thema weiß, denkt man, okay, die meisten Menschen sind Rechtshänder, und das ist sicher auch leichter für das Kind, wenn es rechtshändig ist. Und man ist so erzogen worden vielleicht, und deswegen kursiert das immer noch. Aber wir beobachten auch, dass es auch das Gegenstück dazu gibt. Es gibt auch Eltern, die finden das vielleicht ganz hip oder ganz nett, wenn ihr Kind links wäre. Vielleicht sind sie selber links. Und es gibt tatsächlich auch, also das ist so ein bisschen eine Modeerscheinung. Es ist eben ein Kind, was besonders ist, ja. Und das haben wir auch schon gesehen oder sieht man manchmal auch in der Praxis. Also eigentlich gibt es alles, aber ich glaube, generell ist es schon so, dass man das heute wesentlich mehr akzeptiert als noch vor 20 Jahren.
Mhm. Und wenn wir gerade mal bei dem Thema links-rechts bleiben, setzen wir noch einen drauf. Fabelwesen, oder gibt es sie wahrhaftig? Die Beidhänder.
Ja, also ich würde sagen Fabelwesen. Beidhänder ist ein ganz, ganz schwerer Begriff, der wird von jedem anders verstanden. Ich habe, weil ich ja aus dem englischsprachigen Bereich komme, dachte ich zuerst, Beidhänder meint bimanuell, also dass man es mit beiden Händen gleichzeitig macht. Aber viele meinen einfach, dass man viele Sachen links oder rechts macht. Aber den wahren Beidhänder gibt es meines Erachtens nicht, weil es sind, aber es gibt Unterschiede tatsächlich zwischen Links- und Rechtshändern. Und innerhalb der linkshändigen Gruppe gibt es Linkshänder, die ganz wenig ausgeprägt sind, die also ganz viel rechts machen, aber immer mit links schreiben. Und die würden sich wahrscheinlich als Beidhänder beschreiben, aber auch vielleicht ein umgeschuhter Linkshänder, der immer noch einiges links macht, aber mit rechts schreibt, würde sich auch als beidhändig. Also im Grunde ist das ein ganz, ganz vager und schwieriger Begriff. Aber streng genommen sind Menschen entweder von der Veranlagung entweder Links- oder Rechtshänder. Es gibt die Veranlagung, aber die macht, so sagen Forscher jedenfalls, nur ungefähr 25% davon aus, wie sich die Händigkeit dann entwickelt. Es sind ja noch Umweltfaktoren und andere Faktoren, die dann letztendlich die Händigkeitsbildung ausmachen. Aber diese ursprüngliche Veranlagung ist entweder links, entweder rechts. Und es gibt noch eine Veranlagung, wie ausgeprägt man ist. Das ist tatsächlich genetisch vererbt. Ein Linkshänder-Gen als sich gibt es ja nicht, also für die Richtung, da spekuliert man noch, wie sich das vererbt, aber das Ausprägungsgrad, das ist tatsächlich vererbt. Es gibt einfach Menschen, die machen mehr mit der nicht dominanten Hand und setzen die mehr ein, und dann gibt es welche, die sind ganz extrem rechts- oder extrem linkshändig und machen also sehr wenig mit der nicht dominanten Hand.
Das genauer und auch die Prozentzahlen, wie sich was zusammensetzt, hast du auch nochmal ganz schön in diesem Artikel festgehalten. Den lege ich wirklich hier den ZuhörerInnen nochmal ans Herz. Ich steige da auch nochmal ein bisschen ein. Eben im Artikel erwähnst du, dass es eben diese verschiedenen Dimensionen der Händigkeit gibt. Es hat mich total überrascht, weil ich dachte immer, naja, entweder man ist Rechtshänder oder Linkshänder, und für mich gab es dann noch, naja, den umtrainierten Linkshänder so ein bisschen.
Ja, genau.
Weil ich bin ja überhaupt nicht in der Pädiatrie drin. Von daher war das so ein bisschen eine Offenbarung, als ich deinen Artikel gelesen habe. Aber eben erklär doch mal genauer, was damit gemeint ist und inwiefern es eine wichtige Rolle für die ergotherapeutische Arbeit spielt.
Ja, also da bist du nicht die Einzige. Ich glaube, man fängt immer so an und denkt entweder rechts oder links und ist dann erstaunt, je mehr man sich mit dem Thema befasst, wie kompliziert das wird. Also zum einen ist es ja schon das, was ich eben sagte. Wir haben zum einen die Richtung, also entweder links oder rechts, und das Ausmaß, also die Ausprägung, wie stark. Das ist schon mal eine, oder ich nenne sie Parameter, das ist schon etwas, was man unterscheiden muss. Das ist nämlich, ne, man kann ja linkshändig sein und sehr stark linkshändig, oder man kann nur etwas linkshändig sein. Und das andere ist, dass es zwei Dimensionen gibt. Das eine ist die Präferenz, also wie oft setze ich meine dominante Hand ein. Und das andere ist die Leistung. Wie gut ist die dominante Hand? Jetzt würde man denken, dass die Hand, die man präferiert, also die man öfter einsetzt, auch die bessere Hand ist. Und tatsächlich bei Rechtshändern ist das auch meistens der Fall. Also 9 aus 10 Rechtshändern werden ihre rechte Hand viel mehr einsetzen als ihre linke, und die wird auch besser sein. Bei den Linkshändern ist das oft anders, aber also generell weiß man auch, dass, also wenn man so eine Verteilung sich anschaut, ne, also statistische Verteilung, die so aussieht wie eine Glocke, dann sieht man da sehr unterschiedliche, wenn man jetzt bei denselben Menschen die Präferenz austestet und die Leistung, dass die Differenz zwischen den Händen da sich ganz anders verteilt. Und das heißt also, Präferenz und Leistung sind nicht die gleichen, sind nicht synonym. Die sind einfach, stimmen nicht hundertprozentig überein und haben unterschiedliche Verteilungen. Und wie man sich das erklärt, ist, dass es eben beides sein muss. Also die Motorik, muss, also ist meistens es gibt ja einen dominanten, oder man sagt von die dominante Gehirnhälfte, die ja gegenüberliegend die motorische Kontrolle hat, dass das eben der eine Aspekt ist, und der andere Aspekt eben diese Präferenz, die nicht unbedingt was mit Leistung zu tun hat. Also und dann kann man noch mal weiter unterscheiden. Also wenn man diese großen Dimensionen hat, Präferenz und Leistung, dann kann man da noch mal, dann wird es noch komplexer, weil man kann dieses komische Phänomen des Überkreuzens der Körpermitte. Das haben wir ja alle auch in der Ausbildung gehabt und da gibt es ja auch Mythos und was auch immer. Das ist ja genau wie die Händigkeit sind das Phänomene. Das sind ja jetzt keine Funktionen an sich, sondern Händigkeit ist ein Phänomen und auch das Überkreuzen ist ein Phänomen. Und wir wissen aber aus der Forschung, dass man mit der dominanten Hand wesentlich mehr überkreuzt und auch weiter überkreuzt. Das heißt, da ist ein definitiver Zusammenhang. Aber wir haben auch Kinder in der Praxis, die das Überkreuzen vermeiden. Und das ist oft ein Indiz der neurologischen Unreife und eben einer Auffälligkeit. Und da muss man einfach unterscheiden. Also es gibt tatsächlich Kinder, die das vermeiden, aber wenn die Gegenstände mittig sind, dann werden sie vielleicht nur eine Hand nehmen. Das heißt, es liegt da vielleicht ein Überkreuzungsproblem vor, aber nicht unbedingt ein Präferenzproblem in der ersten Hinsicht. Mhm. Oder es gibt auch Kinder, die tatsächlich mit links oder mit rechts überkreuzen. Und da keine Präferenz haben, aber kein Überkreuzungsproblem. Also es ist nicht dasselbe, auch hier muss man unterscheiden. Und dann auch mit der Motorik, also mit der Leistung, das kann man ja mit einer Hand machen oder mit beiden Händen. Und auch hier gibt es Aspekte, wo dann, je nachdem welchen Test man durchführt, deswegen wird es ja noch komplizierter, hat man unterschiedliche Resultate. Bei Präferenz und bei Leistung, je nachdem, welche Items man macht, bekommt man unterschiedliche Ergebnisse. Und man hat sich noch nicht geeinigt in der Forschung, was denn jetzt wirklich die besten Items sind. Mhm. Genau. Und aber was wichtig ist bei der Leistung, ist, dass man beides sich anschaut, also unimanuell sowie bimanuell. Mhm.
Okay, dann halte ich das auf jeden Fall fest für die Ergotherapie, also für die Praktiker. Es ist wichtig, dass man sich ein Bild verschafft, wo ist die Präferenz und wo ist die Leistung. Genau, okay. Gut, Robert, du bist dran.
Ich bin dran, genau. Ja, wir haben jetzt ja über die Linkshändigkeit gesprochen und auch du hast vorhin gesagt, dass Händigkeit auch von den Umweltfaktoren beeinflusst wird. Mhm. Ich würde die Frage mal kurz ein bisschen aufsplitten. Zuerst einmal, welche Umweltfaktoren sind damit gemeint? Das ist die erste Frage, die ich so ein bisschen reinschiebe. Und dann die zweite Frage, die ich habe, ist, gibt es denn andere Formen der Linkshändigkeit? Also welche Formen muss ich denn als Ergotherapeutin der Linkshändigkeit noch im Blick haben?
Ja, also auf alle Fälle die Umwelt, also Händigkeit ist ja erstmal entwicklungsbedingt. Das heißt, man hat zwar eine Veranlagung, aber die kann man ja noch gar nicht sehen, wenn das Baby geboren ist, weil die Bewegungen ja noch völlig unkontrolliert sind. Und während sich das eben, also die Motorik und die Kontrolle entwickelt sich auch die Händigkeit parallel dazu. Und natürlich hat da dann die Umwelt einen großen Einfluss. Zum einen die physische Umwelt, weil wir ja zum größten Teil Rechtshänder sind. Das heißt, die Linkshänder unter euch, die das tatsächlich erfahren, wissen, dass es also bestimmte Gegenstände gibt, die einfach für Rechtshänder gemacht sind. Fängt beim Lineal an, also okay, Schere weiß jeder, aber auch Messbecher oder wer weiß was. Also das sind etwas, was Rechtshänder eigentlich gar nicht wahrnehmen. Mhm. Aber viele Linkshänder, vor allem die ausgeprägten Linkshänder, die fühlen sich quasi auch behindert dadurch, dass die Rechtshänder, dass das so eine rechtshändige Welt ist. Aber die weniger ausgeprägt sind, die passen sich sehr leicht an und haben da auch kein Problem mit oft. Also das ist die physische Umwelt. Dann gibt es noch die soziokulturelle Umwelt, die ist versteckter. Das fängt schon mit der Sprache an, dass wir in ganz vielen Sprachen der Welt eben die linke Seite abwerten. Das ist bei uns in der westlichen Welt, ist das schon in der Religion verankert, zu Rechten Gottes und so weiter. Genau, da fängt das schon an. Und auch in den Kirchenschiffen saßen die Männer auf der rechten Seite, die Frauen auf der linken Seite, solche Dinge. und man hat auch, also bei der letzten Jahrtausendwende hat man tatsächlich noch gedacht, als man also ganz konsequent umgeschult hat, dass deswegen also der Teufel auf der linken Seite, also wenn man mit links schreibt, dann beeinflusst der Teufel einen von der linken Seite und deswegen musste man auf rechts. Also das ist auch gar nicht so lange her bei uns in unserer Kultur. Was übrig geblieben sind Begriffe wie linkisch, sieht linkisch aus oder ich bin mit dem linken Fuß aufgestanden. Mhm. Es ist sehr, sehr versteckt, aber es kann doch einen Eindruck machen und wir wissen ja, dass Kinder erstmal alles richtig machen möchten. Sie möchten ja gefallen und nicht anders sein und nichts falsch machen. Und dann gibt es welche, die da sehr, sehr sensibel sind und dann das mitkriegen und versuchen dann tatsächlich das Richtige zu tun. Und hier, das ist auch schon ein Wort, richtig und rechts. Ne, ich habe recht, dass man das wirklich auch persönlich nimmt und das einen das beeinflusst. Also das deswegen gibt es viele, viele Kinder, die sich selber umschulen, einfach weil sie sensibel sind. Und das wird von der Umwelt angestoßen. Aber ob es erfolgreich ist, das hat dann wieder mit noch anderen Faktoren zu tun, zu denen ich dann noch kommen kann. Genau, das war jetzt die erste Frage. Jetzt muss ich überlegen, was war die zweite Frage?
Die zweite Frage war, ob es in der Linkshändigkeit verschiedene Formen gibt. Also welche Formen müssen wir als Ergotherapeutin im Blick haben?
Ja, also das war ja eigentlich meine Doktorarbeit. Ich wollte erstmal herausfinden, was überhaupt eine normale Variabilität der Händigkeit ist, weil ich das gelesen hatte, dass es sich entwickelt und dass es eben Jahre dauert, also die ersten 6 Jahre, bevor das gefestigt ist. Und habe dann aber festgestellt, dass die Tests, die existieren, das gar nicht richtig messen können und habe meine eigenen Tests entwickelt, die auch sensibler waren, also das Händigkeitsprofil. Und da habe ich dann festgestellt, dass diese Wechselkinder, die mich eigentlich fast zum Wahnsinn getrieben haben, deswegen bin ich auf das Thema gestoßen, weil ich immer dachte, warum wechselt das Kind jetzt und was ist es denn? Dass man die nicht in einen Topf werfen kann. Man kann nicht sagen, das sind einfach Beidhänder. So, und das ist die Therapie mit Beidhändern. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum ein Kind den Handgebrauch wechselt. Ein Grund kann tatsächlich einfach nur sein, dass es nicht sehr ausgeprägt ist. Und wenn es aber, und das sind zum Beispiel, also diese leicht ausgeprägten Linkshänder, die sind ganz klar, dass sie mit links malen und schreiben. Aber sie machen ganz viele Sachen rechts. Zum Beispiel werfen sie den Ball oder schneiden mit rechts. Also richtig komplizierte Sachen machen sie mit rechts. Und wenn man das zählen würde, machen sie oft sogar mehr Dinge rechts als links. Aber vom kulturellsten am meisten beeinflusst wird, nämlich das Schreiben. Das ist eine ganz, ganz wichtige kulturelle Betätigung in allen Kulturen. Wenn das entgegengesetzt des rechtshändigen Umfelds tatsächlich mit links durchgeführt wird, dann kann man ziemlich sicher sein, dass das ein Linkshänder ist. Und dann braucht man nicht zu denken, dieser Linkshänder muss jetzt alles links machen. Das wäre wirklich falsch. Man muss das einfach wissen, dass es sowas gibt. Das hat die Forschung immer wieder belegt, dass es Linkshänder gibt, die wenig ausgeprägt sind und die eben viel rechts machen und dass die keine Probleme haben. Dann gibt es Linkshänder, die tatsächlich umgeschult sind. Das heißt, es waren Linkshänder, die haben sich auch schon als Linkshänder entwickelt. Das heißt, es gab irgendwann in ihrem Leben schon eine Zeit, wo sie präferiert mit links agierten. Und dann, ob sie das selber gemacht haben oder von außen oder was auch immer, sie haben dann angefangen mit rechts zu malen und zu schreiben. Und also umgeschult heißt vor allem das Schreiben, weil Schreiben einfach bei weitem das Komplexeste ist. Das ist nicht vergleichbar mit anderen Tätigkeiten. Und wenn die dann mit rechts schreiben, dann nennt man sie umgeschult. Es gibt auch umgeschulte Rechtshänder. Die sind zwar rarer, aber wenn zum Beispiel ein linkshändiges Vorbild da ist, also der große Bruder, der vielleicht ausgezogen ist und der kleine Bruder möchte genauso sein oder es gibt immer wieder Fälle, vereinzelt, oder es wird ein Kind missverständlich als Linkshänder definiert, was es eigentlich gar nicht ist und wird dann auf links geschult, könnte sein. Also es gibt auch diese umgeschulten Rechtshänder.
Auf alle Fälle. Ich habe das in meiner Arbeit mit meinen erwachsenen Klienten, die ich habe. Zum Beispiel, ich arbeite öfters ja mit Schlaganfallklienten und die dann rechts betroffen sind und wieder schreiben möchten. Und mit denen versuche ich dann schon auch auf links, ne, dass das eben wieder funktioniert. Ja. Also das ist ein Beispiel aus dem Erwachsenen-Klientel.
Genau, also das wäre so eine Umschulung, die auch nach beiden Richtungen gehen kann. Das ist also umweltbedingt. Also dass die Variabilität, das ist erstmal genetisch bedingt. Aber die umweltbedingt kann dazu führen, dass sich die Händigkeitsrichtung verändert. Und dann gibt es noch die sogenannten pathologischen Linkshänder, ein schrecklicher Begriff, aber der kursiert leider so in der Literatur. Und das bedeutet, dass bei, vor oder nach der Geburt, also ganz früh, bevor sich eine Händigkeit wirklich schon bilden kann oder die genetisch veranlagte Händigkeit sich bilden kann, dass die dominante, also Seite, mehr betroffen ist als die andere. Das ist im Extremfall wäre das eine Hemiplegie, also eine Zerebralparese. Mhm. Aber es gibt natürlich auch viel leichtere Formen. Und das sieht man dann, also dass die Differenz zwischen den Händen ganz groß ist. Dass es eine Hand ist, die einfach wesentlich schlechter ist als die andere. Und es könnte auch sein, dass selbst die bessere Hand immer noch auffällig ist, aber eben, dass dieser große Unterschied da ist und dass das vermutlich dann auch damit zu tun hat, dass es eben diese Störung gab, ganz am Lebensende, am Anfang. Und das bedeutet eben, dass dieses Kind sich von Anfang an, also die nicht dominante Hand, sich besser entwickelt. Das ist anders als eine umgeschulte Händigkeit, wo es schon eine Händigkeit gab. Also die sich schon entwickelt hat, auch wenn sie sich noch nicht gefestigt hatte. Es ist anders, weil das von Anfang an so ist. Jetzt ist es aber interessant, man sieht es selbst bei Kindern mit Hemiplegie, dass wenn das Ausprägungsgrad der Händigkeit stark ist, dann würde selbst ein Kind mit Hemiplegie diese betroffene Hand immer noch für leichte Sachen auch einsetzen wollen, weil das einfach die Präferenz da ist, aber die Leistung nicht. Aber Kinder, die eben weniger ausgeprägt sind, bis zu leicht ausgeprägt, die vergessen vielleicht ihre Hand völlig oder nehmen es überhaupt nicht wahr, weil die so fixiert sind auf die eine Hand. Aber so ist es auch bei den leichteren Fällen, also den pathologischen Links- und Rechtshändern, dass es da auch Unterschiede gibt. Und auch das kann wieder zu einem Wechselhalten führen, zum Beispiel, dass eben die für leistungsstarke Tätigkeiten die bessere Hand eingesetzt wird, aber für eher spontane Tätigkeiten die betroffene dominante Hand. Wenn das und je mehr, desto stärker das Ausprägungsgrad. Also das sind schon jetzt eine ganze Reihe von möglichen Gründen, warum ein Kind den Handgebrauch wechselt.
Super interessant, ja. Du hast jetzt ja von, oder wir reden ja über Umweltfaktoren jetzt die ganze Zeit und dass sie eben einen sehr, sehr hohen Einfluss haben. Und du hast ja auch gesagt, dass unsere Umwelt vorwiegend auf Rechtshänder ausgerichtet ist, zum Beispiel mit dem Messbecher, wusste ich vorher auch nicht. Genau. Und jetzt würde ich mal kurz ein Gedankenexperiment machen. Also wenn wir eben diese Umweltfaktoren nicht so hätten, wie sie sind, also so auf Rechtshänder ausgerichtet, meinst du denn, dass wir dann eine ausgeglichene Anzahl an Rechts- und Linkshändern hätten?
Das ist eine Theorie, die manche verfolgen. Es gibt also aber ganz wenig Evidenz, weil wir wissen sogar wir wissen aus der Forschung auch bei Menschenaffen und auch prähistorisch, also bevor es wirklich Schreiben gab, dass es sich selbst da schon also zu 70% auf die rechte Seite verteilt hat. Man glaubt, also Menschenaffen sind nochmal anders. Es gibt andere, also viele, wenn nicht die meisten Tierarten, die man untersucht hat, haben tatsächlich so eine 50-50% links oder rechts. Ne? Es gibt die Pfotigkeit, die Krallen. Also mein Hund zum Beispiel ist rechtspfotig. Wenn man sagt, gibt Pfote, dann gibt sie 8 aus 10 Mal die rechte Pfote. Das gibt es tatsächlich. Aber das ist ja auch alles gewissermaßen Spekulation, aber Forscher spekulieren, dass mit der Einführung von Werkzeugen, also natürlich mussten erstmal die Hände frei sein, also man musste auf den Hinterbeinen gehen und dann eben zusammen mit der Kommunikation, den Gesten und dem Werkzeugeinzeug, dass sich da eben die Hemisphären spezialisiert haben und das einfach effizienter, dass man sich besser, also das Gehirn konnte sich besser entwickeln, die Fähigkeiten und Fertigkeiten besser entwickeln, weil sich die Gehirnhälften eben ergänzten und spezialisierten. Und damit eben auch, wenn man denkt, man könnte jetzt das Werkzeug mit links oder mit rechts machen. Also allein die Zeit, die man braucht zum Üben, wäre ja dann halbiert. Also man würde gar nicht den Level von Effizienz und also Leistung erreichen können, wenn man das mal so und mal so macht. Also man braucht wirklich diese Spezialisierung, um auch die Werkzeuge, die wir ja in unseren Kulturen haben, gut nutzen zu können. Und ich glaube, das hat sich bewährt für die Menschheit in der Evolution und deswegen ist das so geworden. Die spannendere Frage, die eigentlich niemand wirklich beantworten kann, ist, warum es überhaupt Linkshänder gibt. Also das, wenn das jetzt so eindeutig wäre, warum sind denn nicht alle Rechtshänder? Und die eine Theorie, die mir am meisten einleuchtet, ist, dass das eben ist wie mit allem. Wenn wir wirklich nur Rechtshänder hätten, dann wären wir wahrscheinlich so rechts, dass wir gar nicht so funktionsfähig werden. Also wir brauchen ein bestimmtes oder ein... Also jemand, der sehr, sehr stark Rechts- und Linkshänder ist, der hat einfach viel mehr Schritte. Ich sage jetzt nicht, dass es auffällig ist, aber man kann nicht genau, man kann vielleicht nicht so schnell und effizient arbeiten, wie wenn man weniger ausgeprägt ist. Zum Beispiel, wenn man sich die Zähne putzt. Also wenn ich jetzt wirklich sehr rechts bin, dann würde ich mit rechts, jetzt kann man sich das mal vorstellen, die Tube öffnen, also den Deckel abnehmen, dann würde ich die Tube von der linken Hand in die rechte Hand wechseln. Dann würde ich meine Zahnbürste nehmen und mit der rechten Hand die Zahnpaste auf die Zahnbürste auftragen, dann wieder zumachen, also wie die Zahnbürste hinlegen. Ich würde den Deckel wieder mit rechts greifen, mit rechts zudrehen, die Tube in die rechte Hand tun, hinlegen, dann mit der rechten die Zahnbürste greifen, putzen. So, wenn ich das jetzt weniger ausgeprägt mache, dann würde ich einfach mit der linken Hand den Deckel öffnen, mit der rechten gleich auftragen. Und wenn ich wirklich links wie rechts Zähnebürsten könnte, dann würde ich gleich mit links weiter putzen.
Wahrscheinlich.
Kann ich allerdings nicht. Ich bin eine mäßig ausgeprägte Rechtshänderin. Aber es gibt tatsächlich variable Linkshänder, oder so nenne ich sie, also die wirklich sehr wenig ausgeprägt sind. Da ist es fast beliebig. Also da habe ich auch schöne Videos von Kindern, die so gut sind mit beiden Seiten, dass es tatsächlich das Zähneputzen mal so und so ist. Es ist kein unsicheres Wechseln, aber es ist einfach völlig egal. Sie können es wirklich genauso gut. Aber wenn es dann wirklich zum Schreiben kommt, dann ist eine Hand ganz klar. Also ich habe noch niemand gefunden, ich hatte einmal einen Studenten, das war ein Physiotherapeut, der war auch motorisch sehr begabt, muss ich sagen. Und mir fällt natürlich immer auf, wenn jemand Linkshänder ist. Und ich dachte, ja, da ist ein Linkshänder. Und das nächste Mal, als ich ihn sah, da schrieb er mit rechts. Und dann habe ich ihn angefragt und dann hat er gesagt, ja, also eigentlich, wenn er etwas konzeptionell schreibt, dann macht er das mit links. Aber wenn er irgendwie abschreibt, dann kann er das auch mit rechts machen. Und er hat dann zugegeben, dass er die Sensation, die das verursacht, auch gerne mag. Also das fand er irgendwie toll. Und er hat sich das dann so antrainiert. Aber er war eigentlich ein Linkshänder. Und das sind genau, also diese ambidextern Menschen, das sind meine Vermutung ist, dass das sehr begabte motorische Linkshänder sind, die damit auch umgehen können. Aber wenn man genau hinschaut, dann machen sie bestimmte Sachen mit links und würden auch eher mit links anfangen, trainieren aber dann die rechte Seite und kommen damit klar. Und das ist ungewöhnlich, weil die meisten Menschen kommen damit überhaupt nicht klar. Und deswegen gibt es ja auch sowas wie Umschulungsfolgen.
Genau, da würde ich gleich mal reinhaken in die Umschulungsfolgen beziehungsweise Umschulungsproblematiken. Warum kommt es denn bei den einen zu diesen Problematiken und zu den anderen nicht? Und vielleicht kannst du vorher nochmal kurz darauf eingehen, was überhaupt Umschulungsfolgen sind und oder was es sein könnte.
Ja, also Umschulungsfolgen, das sind tatsächlich Folgen und ich sage es nochmal, wenn die Schreibhand umgeschult wird. Also wenn jetzt jemand Linkshänder ist und mit rechts schneidet, dann wird er oder sie höchstwahrscheinlich keine Umschulungsfolgen haben. Es geht also wirklich um das Schneiden und da Schreiben. Und da gibt es also vier grobe Kategorien. Zum einen können Umschulungsfolgen sich auf die Motorik, also physisch auswirken, feinmotorische und graphomotorische Störungen, grobmotorische Störungen, aber auch im kognitiven Bereich. Also es geht typisch, dass man Lernschwierigkeiten hat, Gedächtnisstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, aber auch vor allem Sprachstörungen, Stottern oder so ist ziemlich häufig oder Wortfindungsstörung. Es gibt auch diese somatoform autonomes Systemstörungen oder Reaktionen. Also das ist etwas wie Bettnässen, Kopfweh, Bauchweh, Schwindel, Übelkeit. Ganz interessant, dass das vorkommen kann. Und im affektiven Bereich, also übermäßige Anstrengungen, also auch ja generell, aber unangemessene Wutanfälle oder Aggressionen können hervorkommen, niedrige Frustrationstoleranz, niedriges Selbstbild. Allerdings, wenn man das jetzt so hört, dann fallen einem auch ganz viele andere Krankheitsbilder ein, die ähnliche Symptome hat. Also das ist, macht es nochmal schwieriger. Wir wissen, dass dies Umschulungsfolgen sind, weil wir auch Menschen, die sich zurückgeschult haben, die also umgeschult waren und zurückgehen auf ihre dominante Hand, dass es da wirklich umgeschulte Linkshänder vor allem gibt, wo diese Probleme dann zurückgehen. Da haben wir ganz viel, also Fälle, dokumentierte Fälle, wo das rückgängig gemacht werden kann. Also kann man schlussfolgern, dass das Umschulungsfolgen sind. Aber man kann leider nicht andersrum argumentieren, wenn jetzt jemand Bettnässt oder so, dass es dann ein umgeschulter Linkshänder ist. Okay. Es ist leider in dieser ganzen Komplexität, muss man das sehen als so wie ein Puzzlestück. Ne? Man sammelt viele Puzzlesteine und schaut, wo sie reinkommen. Und die Folgen, ist wichtig, dass man die weiß und dass man, wenn man solche Symptome sieht, dass man dann überlegt, ja, könnte es denn eine Ursache sein? Und dass man es dann ausschließt. Aber es kann kein Beweis sein für eine umgeschulte Linkshändigkeit.
Ja, oh, wahnsinnig komplex das ganze Thema. Ja. Gell? Aber ich höre dir unglaublich gerne zu.
Ja.
Gehen wir mal von der Theorie, die gar nicht theorielastig ist, hin aber zur betätigungsorientierten Ergotherapie. Und zwar zu einem Beispiel. Und zwar, wenn zum Beispiel ein Kind zufrieden ist, mit beide Hände zu nutzen, zum Beispiel beim Schreiben oder, ja, du hattest ja auch vorhin schon gesagt, naja, kann schreiben mit links, aber mit rechts schneidet es aus, ne? Und ich bekomme ein Rezept als Ergotherapeutin und dieses Kind stellt sich bei mir vor. Habe ich dann als Ergotherapeutin überhaupt einen Handlungsauftrag oder muss ich eventuelle Spätfolgen im Hinterkopf haben oder wie siehst du das? Es ist jetzt natürlich ein sehr theoretisches Beispiel und du kennst natürlich auch gar nicht die umgebenden Faktoren, aber was wären so deine Einfälle dazu?
Also ich finde das sehr, sehr schön, dass du das sagst, weil wir sind natürlich mit der Händigkeit auf der Körperfunktionsebene und das ist ja gar nicht, das ist ja bottom-up, ne? Wenn man da jetzt jedes Kind auf Händigkeit austesten würde, das geht ja gar nicht. Also ganz, ganz wichtig, ich bin ja auch Co-Autorin des PEEPS, ne? Das betätigungsorientiertes Assessment, also das ist liegt mir als ein Thema, was mir auch total am Herzen liegt. Wir müssen erstmal schauen, ist das Kind funktionsfähig? Also erstmal top-down, wie kommt es im Alltag zurecht? Ich muss allerdings sagen, dass ich noch kein Kind getroffen habe, was wirklich mit beiden Händen schreibt und keine Probleme hat. Oder mal links, mal rechts malt. Also wieder würde ich das Schreiben nochmal in eine Sonderstellung tun. Also das ist nochmal anders als die anderen Betätigungen. Mhm. Aber also ich würde das mal außen vor lassen. Aber alles andere, wenn ein Kind genauso gut mit links wie mit rechts schneidet, dann würde ich das einfach nur lassen. Ich würde mich wundern, also vorausgesetzt, es schafft es. Es ist funktionsfähig und kann es. Mhm. Dann warum würde ich es dann zwingen, es mit einer Hand zu machen? Es besteht kein Grund dazu, ne, wenn es funktionsfähig ist. Natürlich, wenn ein Kind mal links versucht zu schneiden, mal rechts und es kann weder das eine noch das andere, dann ist das eine ganz andere Situation, weil dann ist es nicht funktionsfähig. Und ich weiß auch, wenn es nicht mit einer Hand übt, dann wird es nicht optimal die Fähigkeit erlangen. Mhm. Und muss eine Entscheidung gefällt werden. Also deswegen müsste man da wahrscheinlich dann einen Test durchführen. Um herauszufinden, welche Hand wird öfter genutzt und welche Hand ist auch die bessere Hand, um dann eine Entscheidung treffen zu können. Mhm. Ja, genau.
Okay.
Ja.
Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr aufschlussreich. Wir haben vorhin auch mal, oder du hattest vorhin auch erwähnt, dass verschiedene Instrumente zur Feststellung der Händigkeit genutzt werden, natürlich. Und du auch in der Entwicklung einiger beteiligt bist oder sie entwickelt hast. Welche Instrumente zur Feststellung der Händigkeit würdest du denn empfehlen? Oder generell, welche Literatur würdest du denn empfehlen? Vielleicht kriegen wir da auch noch eine kleine Liste von dir, die können wir unten reinhängen.
Kann ich gerne. Oh, eine kleine Liste wird eine Herausforderung. Ich habe Seiten. Aber,
ich glaube, da sind alle dankbar.
Genau, also ich muss mal überlegen. Also es sollte auf alle Fälle mit dem also zusammenhängen, was ich vorhin gesagt hatte. Man muss wirklich beide Dimensionen abdecken. Einmal die Präferenz und einmal die Leistung. Das heißt, wenn man jetzt keine Tests vor Ort hat, also das Mindeste, was man tun kann, ist das Kind beobachten, also die Items mittig hinlegen und schauen, mit welcher Hand greift das Kind. Und es sollte eine Vielzahl von unterschiedlichen Tätigkeiten sein. Also nicht nur Sachen, die geschult sind, also wo schon jemand gesagt hat, mach das so und gezeigt und meistens auch mit der rechten Hand gezeigt, sondern auch spontane Sachen, also wirklich was den Alltag so ein bisschen abdeckt, ne? Dass man solche Items hat, so Präferenz-Items würde man die nennen. Da gibt es einen sehr schönen Test auch für Kinder mit CD, den Habt von Bruckner und et al. Das sind Österreicher, die haben einen recht kindgerechten Test gemacht, der auch relativ schnell geht. Aber das, was viele nicht wissen, ist, dass es damit nicht getan ist. Das ist nur erstmal die Präferenz. Wenn, wie gesagt, wenn die eine Hand präferiert ist, aber schlechter ist als die andere, dann nützt es dem Kind auch wenig. Also man muss da also weiter Detektivarbeit leisten. Ein Leistungstest könnte man auch, könnte man den DTVP2 oder den MABC, was auch immer, man könnte den mit links und mit rechts durchführen oder die entsprechenden Subtests und dann gucken, wie passt denn jedes zu der dominanten Hand? Das sind zwar keine Händigkeitstests, aber wir haben Normen und wir könnten, wenn wir nicht wissen, welche Hand die bessere ist, dann kann man ja sich daran orientieren. Da könnte man schon mal einen guten Eindruck bekommen, wie die Leistung, also wie der Unterschied zwischen den Händen ist in der Leistung. Man sollte auch ausschließen, dass es mit dem Überkreuzen was zu tun hat. Also es könnte ja sein, dass ein Kind, was das Überkreuzen der Körpermitte vermeidet, dass es die Sachen, die rechts liegen, mit rechts greift und dann einfach damit agiert. Und wenn es dann links liegt, dann greift es mit links und agiert damit. Das heißt, also es hat dann eher was mit dem Überkreuzen zu tun. Also das müsste man ausschließen. Und dann nicht zuletzt auf ganz wichtig zu gucken, wie gibt es schon eine Rollenverteilung? Weil das, was die Händigkeit letztendlich festigt, also in der ersten Phase der Händigkeitsentwicklung sieht man die unimanuelle Präferenz, also die einhändige Präferenz. Und in der zweiten Phase, so ab 5, 6 Jahren, wenn die Aktivitäten komplexer werden, dann braucht man eben eine klare Rollenverteilung. Also beim Basteln oder beim Handwerken oder Schneiden, bleiben wir beim Schneiden. Also da hat man ja, das ist ja eigentlich, wenn man einen Kreis ausschneidet, recht kompliziert, weil die dominante Hand schneidet die Schere und macht das ganz differenziert, also abstufend mit Geschwindigkeit, während die nicht dominante Hand das Blatt hält und da aber auch dreht, ne, damit der Kreis ausgeschnitten werden kann. Das sind völlig unterschiedliche Bewegungen, die aber koordiniert und abgestimmt werden müssen. Also es ist eine hohe Leistung. Und wenn ein Kind wiederholt bimanuelle Tätigkeiten macht, dann müssen sich die Hände irgendwie entscheiden. Und das ist auch ein Tipp, also wenn man das herausfinden muss, es reicht nicht, das irgendwie 3, 4 Mal machen zu lassen. Man muss wirklich viele, viele Wiederholungen machen, dass die Hände das auch irgendwie, dass das Kind irgendwann ein Muster kriegt oder sieht, wie es sich am besten anfühlt für die bestimmte bimanuelle Tätigkeit.
Wir würden dann, also wenn du magst, Elke, und du hast die Zeit, uns vielleicht wirklich mal ein bisschen Literatur noch zur Verfügung stellen, also nur eine Art Linkliste, also es muss jetzt keine Bücher bitte schicken, ja. Genau, dass wir das in die Beschreibung nochmal mit reinstellen können. Ich glaube, davon profitieren wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer sehr. Mhm. Genau, ich würde jetzt noch ganz kurz nochmal aufs Praktische nochmal zurückkommen. Und zwar, du schreibst ja, dass die Händigkeit beim Eintritt in die Schule festgelegt sein sollte, beziehungsweise das Kind sollte wissen, welche Hand es zum Schreiben nutzt. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Das heißt, wir haben jetzt, es ist ein halbes Jahr vor Schulbeginn. Wir haben jetzt einen Jungen, der sowieso sehr ungern jetzt zum Stift greift und wechselt bei anderen Tätigkeiten eben auch noch auf die Hand, beziehungsweise man merkt, dass da keine eindeutige Präferenz vorhanden ist. Was würdest du denn jetzt den Eltern empfehlen?
Ja, ich würde das Kind erstmal genau austesten. Also man kann ja nichts empfehlen, wenn man nicht weiß, warum das Kind wechselt und wo das Problem liegt. Mhm. Deswegen bin ich so ein Diagnostik-Fan und habe auch viele Instrumente entwickelt. Ich bin einfach überzeugt, dass man nur so gezielt und gut behandeln kann, wie man diagnostiziert. Also wenn ich sage diagnostiziert, dann meine ich natürlich ergotherapeutisch diagnostiziert. Das ist im englischsprachigen Bereich ist das ein Begriff, der durchgehend verwendet wird. In Deutschland hat man immer mit Diagnose die Angst, dass es eine medizinische Diagnose ist. Aber ich denke, wir sollten das in unseren Wortschatz aufnehmen. Auch wir.
Dürfen wir schon.
Wir machen Diagnose. Und das würde ich erstmal festlegen. Und wenn es dann immer noch nicht klar ist nach dem Assessment, also ich würde das Händigkeitsprofil machen natürlich, weil ich das kenne. Also das hat Subtests zur Präferenz, zur Leistung über Kreuzen, bimanuell und hat geschulte und ungeschulte Aspekte. Das heißt, ich bekomme dann wirklich ein gutes Profil der verschiedenen Dimensionen der Händigkeit, um dann die gegenüberzustellen, auch der Leistung. Also es kann ja sein, dass die Differenz zwischen den Händen klein ist, aber sind die Hände gleich gut oder gleich schlecht? Und bei den Kindern, die in die Ergotherapie kommen, ist es natürlich meistens so, dass sie gleich schlecht sind. Und es kann auch sein, dass auch ein Händigkeitsprofil oder was immer man macht, immer noch nicht aufschlussreich ist, weil die Händigkeit einfach noch nicht da ist. Wenn das Kind dann wirklich bald eingeschult werden soll, eine Möglichkeit wäre zu sagen, also das wäre ein Grund, dass es noch nicht eingeschult wird, weil wenn es wirklich durch die Entwicklung noch gar nicht zu dieser Lateralisierung kam und der Spezialisierung, dann wird das sicher auch andere Bereiche betreffen. Oder es steht, es könnte ja auch sein, dass sich herausstellt, dass es ein umgeschulter Linkshänder ist und dass das Interessante ist, wenn Kinder sich so früh umschulen oder umgeschult werden. Also das heißt, die haben vielleicht bis 4 Jahre waren sie linkshändig und dann die letzten 2 Jahre im Kindergarten fangen sie an mit rechts und können dann endlich auch ihren Namen mit rechts schreiben. Die sind also überhaupt nicht begeistert, wenn man jetzt jemand kommt, auch wenn es die nette Ergotherapeutin ist, die dann sagt, hey, versuch doch mal mit der anderen Hand zu schreiben. Also da gibt es da eine große Resistenz. All das sind Faktoren, die wir unbedingt berücksichtigen müssen. Wir dürfen nicht einfach Entscheidungen treffen. Und was wir auch vernachlässigen in der Praxis, ist, dass wir das Kind fragen, wie es sich anfühlt. Immer wieder sagen, was war denn das? Und man kann ja eine ganz leichte Sprache nehmen. Ne? War das doof oder war das irgendwie komisch? Oder ne, man braucht ja nicht differenziert zu antworten. Aber das Kind weiß etwas, was wir nicht wissen. Das weiß, dass es sich irgendwie komisch anfühlt. Und deswegen kann es sein, dass selbst wenn das die präferierte, dominante Hand ist, dass sie sich fürs Schreiben irgendwie komisch anfühlt. Und dann ist das etwas, was dazu führt, dass das Kind nicht mit dieser Hand schreiben möchte. Das könnte wieder Richtung pathologisch gehen, dass da irgendetwas vielleicht ist, aber es könnte auch sowas sein wie eine osteopathische Blockade oder sowas, ja. Also das wäre auch eine Möglichkeit, das abzuklären, zu gucken, ob es da Blockaden gibt. Aber letztendlich könnte man auch, also wenn es wirklich noch unentschieden ist, so eine Art Härtetest machen, zu gucken, wenn man wirklich die Anforderungen hochschraubt und das Kind mal mit der einen Hand und dann mit der anderen Hand zum Beispiel 10 Minuten lang ausmalen lässt oder nachspuren lässt oder den Namen schreiben lässt, immer wieder. Und dann vergleicht, welche war schneller, welche hat es letztendlich besser geschafft, welche sieht ordentlicher aus, dass man dann aufgrund dessen vielleicht auch zu einer Entscheidung kommt.
Okay. Ich bin immer wieder geflasht, weil dieses Thema so ganz, ganz weit weg von mir einfach ist und von meiner Tätigkeit tatsächlich. Aber ich nehme hier wahnsinnig viel für mich mit, dass es eben an der Diagnostik liegt und auch die Grundlagen dazu, dass man sich auf jeden Fall, wenn man viele Kinder hat, die mit dieser Problematik beschäftigt sind, dass man sich das auf jeden Fall nochmal anlesen sollte, eben Leistung und Präferenz und dass eben die Diagnostik, wirklich eine ausführliche Diagnostik, unglaublich viel Sinn macht, eben gerade auf in Bezug auf Leistung und Präferenz, aber eben auch die Umwelt und da das Betätigungszentrierte natürlich auch unbedingt Platz finden muss. Mhm. Finde ich, hast du sehr, sehr schön dargestellt. Mhm. Meine letzte Frage wäre, wer hat dich denn inspiriert oder tut es immer noch, dass du das tust, was du machst?
Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das an einer Person festmachen würde. Also was mich total inspiriert, und ich denke, das ist etwas, was viele Ergotherapeutinnen ausmacht, ist, ich liebe es, Komplexitäten zu erfassen, also Vielseitigkeit irgendwie zu erfassen, zu systematisieren, zu analysieren, um sie zu verstehen. Und das ist ja auch etwas, was man in der Diagnostik macht. Also das ist etwas, was mich total reizt, deswegen auch dieses Thema Händigkeit. Weil es so komplex ist, bin ich auch immer noch dran geblieben. Ich konnte es einfach nicht weglegen. Aber genauso ist es ja auch mit dem Thema Betätigung, Betätigungsorientierung und Ergotherapie. Also wie breit ist denn Ergotherapie? Das ist ja total komplex und total vielfältig. Also ich bin da mit Leib und Seele Ergotherapeutin. Was mich auch inspiriert, ist eben diese Theorie-Praxis-Brücke. Und ich würde ein Dreieck draus machen, Theorie, Forschung, Praxis. Also das, denke ich, gehört einfach zusammen. Und es inspiriert mich immer zu überlegen, wie das eine das andere beeinflusst. Und ich war lange Jahre, also jedenfalls in Australien hatte ich ja das Glück, dass ich wirklich in allen drei Bereichen gleichzeitig tätig war. Ich habe gelehrt, ich habe geforscht und ich habe praktiziert. Und das nährt sich. Und das wünsche ich mir eigentlich auch in Deutschland, dass man hier, so wie in anderen Universitäten, dass wenn man doziert, dass man dann unbedingt noch mindestens, ich weiß nicht, 5 Stunden in der Woche praktizieren muss. Aber ich glaube, da sind wir noch weit weg davon. Ja, was mich auch inspiriert, ist Resilienz der Menschen, ne? Und die Plastizität des Gehirns. Also es sind so viele wunderbare Sachen, die mich inspirieren.
Ja. Ja. Schön. Ich könnte dir wirklich lange zuhören. Und ich glaube, wir könnten auch nochmal eine Folge aufnehmen mit anderen Dingen. Ja, sehr gerne. Finde ich total spannend. Und ich merke auch gerade, jetzt sprudeln mir ganz viele Fragen in den Kopf, die ich dir sonst noch stellen könnte. Aber das sprengt dann tatsächlich diese Folge. Genau. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst und dass du auch unsere Fragen beantwortet hast. Vielleicht gibt es jetzt bei dem einen Hörer, Hörerinnen und Hörer, die eine oder andere Frage, die wir jetzt nicht gestellt haben und die euch jetzt aber auf den Nägeln brennt, unter den Nägeln brennt und die ihr unbedingt bewusst werden wolltet. Die könnt ihr uns natürlich schicken unter info@performance-skills.de und wir leiten die an Elke weiter. Oder schreibt sie uns in die Kommentare unter Facebook oder unter Instagram. Wir sind da immer sehr dankbar dafür. Wie hat sie euch gefallen? Eben, habt ihr noch Fragen? Was würdet ihr in dem Zusammenhang gerne noch wissen? Und dann werden wir Elke dahingehend nochmal fragen. Vielen, vielen Dank, Elke, für deine Kompetenz. Und ja, wir hören uns wieder.
Ja, sehr gerne. Ich wollte noch etwas erwähnen. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Zwischen Links- und Rechtshändigkeit. Da ist auch, also wen das Thema interessiert, den wird das Buch vielleicht auch interessieren. Und das geht wirklich von Theorieforschung bis hin zur Praxis und Fallbeispielen, auch was man in der Therapie macht. Genau, ja, und das
verlinken wir unten.
Super interessant, ja, das können wir sehr gerne noch unten verlinken dann. Ich sage auch nochmal danke, Elke, danke für das super interessante Thema und ich glaube tatsächlich, dass diese Folge auch gut ankommen wird und ja, vielen Dank für deinen Input und ja, dann würde ich sagen, an die Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns in der nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Ja, tschüss.
Performance Skills, der Podcast.